Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe euch heute natürlich auch Wort mitgebracht und mir so ein bisschen Gedanken gemacht über ein Thema, was mich ja schon etwas längere Zeit beschäftigt. Weil ich es einfach mal in Gänze, in seiner Tiefe verstehen wollte. Natürlich können wir das nie ganz, aber doch, ich denke, ich bin dem Ganzen einige Schritte näher gekommen. Wir haben gerade die Einsetzungsverse oder ein Einsetzungsvers von Lukas gelesen. Und zwar ging es in diesen Versen darum, dass Jesus sein Leben für uns am Kreuz gelassen hat. So als erfahrener Christ oder auch als junger Christ im Glauben ist das für uns im Kopf drin, dass Jesus für uns sterben musste und sein Blut unsere Sünden reinwaschen musste. Und wenn man weitere Einsetzungsverse liest, wie zum Beispiel aus Matthäus 26, ab Vers 26, wo Jesus sagt, oder beziehungsweise es wieder steht, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich denke, diese Verse haben wir schon oft gehört. Und wenn man mal ganz nüchtern drauf schaut, schon fast aus einer weltlichen Sicht, dann können diese Verse doch schon fast mystisch, wie ein Märchen wirken, oder? Ja, ist irgendjemand, der muss sein Blut vergießen, damit ich dann irgendwie gerettet werden kann. Aber das irgendwie, wenn man das so betrachtet, fehlt ein bisschen vielleicht die Logik drin, ein bisschen die Rationalität. Und ich wollte verstehen, warum da doch eine Logik drin ist. Warum das Ganze doch rational betrachtet werden kann. Auf meiner Arbeit zum Beispiel, da habe ich es nur mit solchen Leuten zu tun, die rational und logisch denken. Da ist ein Problem, das Problem muss gelöst werden und man geht direkt zur Lösung hin. Und wenn man denen dann irgendwas davon erzählt, dass Jesus für sie gestorben ist und sein Blut für sie vergossen hat, dann erntet man da nur einen Schulterzucken. Die verstehen das nicht. Und das ist auch schwer zu verstehen. Ja, und ich habe mich auf die Suche begeben nach einem roten Faden. Nach einer Logik, warum uns ein Opfer wie Jesus Not tat. Und dann fange ich einfach mal an. Ich habe da einen Vers rausgesucht, in 1. Mose 8, Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um den Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Das war kurz nach der Sintflut, als Noah aus der Arche rausgekommen ist und eben das Opfer gebracht hat. Und dann hat der Herr das in seinem Herzen gesagt. Und die wichtige Information in diesem Vers ist, dass das menschliche Herz böse ist, von der Jugend an. Die Menschheit hat also ein Problem. Und das ist die innewohnende Sünde. Der Mensch hat ein böses Herz von seiner Jugend an. Und es gibt auch keinen Menschen unter uns, der ein gutes Herz hat. Niemand. Und wenn wir uns Gott anschauen, im Vergleich, dann ist Gott heilig, gerecht und er kann das Böse nicht dulden. Das ist ein Problem. Der Mensch ist böse, Gott ist heilig und er kann das Böse nicht dulden. Ihr kennt doch sicherlich diese Frage, die oft dann von Nichtchristen gestellt wird. Wenn Gott doch allmächtig ist, wieso lässt er das Böse in der Welt zu? Die Frage ist eigentlich gar nicht mal so schwer zu beantworten. Wenn Gott das Böse aus der Welt nehmen muss, dann muss er den Menschen aus der Welt nehmen. Weil oftmals kommen uns dann solche Klassiker in den Kopf wie Mao, Stalin, Hitler. Ah, das waren richtig böse Menschen. Und wenn Gott die einfach so aus der Welt rausgenommen hätte, dann hätte er doch so viel Böses aus der Welt genommen. Ja, aber wo fängt Gott an und wo macht er einen Punkt? Stoppt er bei Hitler? Stoppt er bei dem Mörder aus dem Gefängnis in Werl? Oder stoppt er bei dem Dieb, der den nächsten Kiosk überfallen hat? Stoppt er bei einer Lüge? Wo hört er auf? Wir sind alle böse. Und Gott muss das Böse richten. Und wenn er das Böse einfach aus der Welt nehmen will, dann muss er alle Menschen von dieser Welt nehmen, weil wir alle böse sind. Das wäre der einfachste Weg, um das Böse aus dieser Welt zu schaffen. Aber glücklicherweise ist Gott nicht nur ein gerechter Gott, sondern auch ein barmherziger Gott. Gott wird das Böse aus der Welt schaffen. Da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Das muss er, um sich selber treu zu bleiben. Aber er hat sich für einen Plan entschieden, bei dem alle Menschen gerettet werden können. Jeder Einzelne. Und das ist eine komplizierte Angelegenheit. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der solche Diskussionen ab und zu mal führt oder solche Gespräche, wenn man irgendwelche Probleme hat, so ganz klassisch der Hunger in Afrika. Ja, und dann überlegt man, wie könnte man denn all diese Probleme lösen? Und am Ende kommt man immer wieder zu einem Punkt, an dem man verzweifelt und nämlich an dem bösen Herz des Menschen. Irgendwo ist irgendjemand in der Kette, der sich dran bereichern will, der egoistisch ist, an der er es irgendwie, ja, unterbindet. Und ja, zu diesem Weltfrieden zu kommen, um alle Probleme und all diese Sünden in dieser Welt zu bekämpfen, das ist extrem schwierig. So, wenn man in diesen Diskussionen steckt, dann stellt man das irgendwann fest. Aber Gott hat sich für diesen Plan entschieden. Gott hat sich für diesen Weg entschieden, weil er uns liebt. Und ja, er setzt diesen Plan durch oder hat diesen Plan durchgesetzt, koste es, was es wolle. Gott wählt den komplizierten Weg. Ganz zu Beginn in der Bibel, direkt nach dem Sündenfall der Menschen, oder beziehungsweise vor dem Sündenfall der Menschen noch, stellt Gott eine grundsätzliche Gesetzmäßigkeit auf. Und er sagt dazu Adam: Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Gott stellt hier den Ungehorsam gegen ihn unter die Todesstrafe. Das hört sich hart an, ne? Und Paulus fasst das Ganze in Römer 6, Vers 23 nochmal zusammen, ganz kurz und knapp: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Es steht fest, begeht jemand eine Sünde, steht darauf die Todesstrafe. Aber warum ist das Ganze so drastisch? Warum sagt Gott nicht, ja gut, bei Mord, okay, da ist Todesstrafe, aber wenn jemand was klaut, dann gibt es halt irgendeine andere Strafe. Wir müssen das Ganze mal von der anderen Seite aufrollen. Gott bestraft nicht erst den Mord als Todesstrafe, sondern schon das Lügen. Und dann geht es weiter hoch. Aber es gibt eigentlich nichts Schlimmeres als die Todesstrafe. Und deshalb ist die Strafe für Mord genau die gleiche wie für einen kleinen Diebstahl. Und Gott muss das machen, um gerecht zu bleiben, um sich selbst treu zu bleiben. Aber der Herr hat einen Ausweg geschaffen. Und im ersten Buch Mose lesen wir von dem ersten Opfer, das jemals sterben musste. Direkt als nach dem Sündenfall und Gott dann klappert irgendwie, oder? Sieht komisch an. Naja. Direkt als der Sündenfall dann geschehen ist und Gott Adam und Eva erklärt hat, was jetzt nun mit ihnen passiert, hat Gott ihnen Kleidung gemacht. Und das lesen wir in 1. Mose 3, Vers 21. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Hier steht zwar nicht direkt, dass Gott ein Tier geopfert hat, aber irgendwo muss er das Fell ja hergehabt haben. Und das hat er gemacht, um den Scham von Adam und Eva zu bedecken, um ihre Blöße zuzudecken. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild darauf, was mit unserer Sünde geschehen muss. Damit Gott sie nicht richten muss, muss unsere Sünde zugedeckt werden. So wie das Fell des Tieres die Scham von Adam und Eva verdeckt hat, so kann das Blut eines Opfers unsere Sünden zudecken, sodass Gott sie nicht sieht. Jahrhunderte später erwählt sich Gott ein Volk. Ein Volk, durch das er der Welt zeigen wollte, dass es eine Möglichkeit gibt, die Sünden zuzudecken und wieder Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und da gibt es einen Vers vier Verse in 2. Mose 19, Vers 5 bis 8, fand ich da sehr informativ. Da spricht Gott: Wenn ihr nun wirklich meine Stimme Gehör schenken, gehorchen wollt oder werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen all diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Gott hat sein Volk Israel auserwählt Und in diesem Volk oder mit diesem Volk setzt er ein Priestertum ein. Das aaronitische Priestertum. Ich denke, das haben wir, diesen Begriff haben wir sicherlich schon mal gehört. Aber zu diesem Priestertum gehört ein Gesetz. Und diese zwei Dinge, die dürfen wir nicht trennen. Wir haben einmal das Gesetz, sind die 10 Gebote und all diese ganzen Vorschriften, die Gott noch dazu gegeben hat. Und das Priestertum, das Gott eingesetzt hat durch Aaron. Aaron war der erste Priester und damit war er der Mittler zwischen Gott und seinem Volk. Und dadurch hatte Israel nun wieder eine Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Da durch Aaron und die ganzen Opfer, die gebracht werden mussten, ihre Sünden zugedeckt werden konnte und Gott sie nicht richten musste. Und dadurch durften sie wieder Gemeinschaft mit Gott haben. Aber mit diesem Gesetz gibt es ein gewaltiges Problem. Dieses Gesetz kann nicht erretten. Das Gesetz war nicht in der Lage, die Menschen zu erlösen. Und um die Menschen von ihrem Leid zu erlösen, musste Jesus Christus auf diese Welt kommen und sich selbst opfern, als Lösegeld für viele. Aber was macht das Opfer, das Jesus gebracht hat, so besonders? Was macht es so besonders, dass es die Kraft hat, uns ewig zu retten? Und warum konnte es das Gesetz nicht? Hat das Gesetz noch irgendeine Gültigkeit für uns? Oder sollten wir es auf den Scheiterhaufen der Geschichte schmeißen? Die Antwort dafür finden wir im Hebräerbrief, in Kapitel 7, die Verse 11 bis 28. Der Abschnitt ist, ich würde jetzt nicht sagen länger, etwas länger, aber er ist jetzt auch nicht gerade kurz. Ich würde ihn einmal vorlesen. Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen. Wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört einem anderen Stamm an, von dem keiner am Altar gedient hat. Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, und zu diesem Stamm hat Mose nichts über ein Priestertum geredet. Und noch viel klarer liegt die Sache, wenn ein Priester auftritt von gleicher Art wie Melchisedek, der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischlicher Abstammung beruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens. Denn er bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Und insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden. Diese aber mit dem Eid, durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Insofern ist Jesus umso mehr die Bürger eines besseren Bundes geworden. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Der es nicht, wie die Hohepriester täglich nötig hatten, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu Hohepriestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwures aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Ja, harter Tobak, ich weiß. Aber wir gehen da mal einfach ein bisschen durch und teilen die Verse ein bisschen ein. Dann gucken wir mal, was uns der Schreiber des Hebräerbriefs dadurch sagen möchte. Fangen wir mit dem Vers 11 an. Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Das Kommen Jesu und das Einsetzen eines neuen Gesetzes und damit eines neuen Priestertums beweist, dass das alte Gesetz nicht in der Lage war, uns zu retten. Jesus ist ein neuer Hohepriester in einem neuen Bund und hat ein neues Gesetz mitgebracht. Und das Gesetz kennen wir. Das Gesetz steht in Matthäus. Und das lese ich später einfach nochmal vor und gehe darauf nochmal genauer ein. Aber hier wird eine Person genannt. ein Priester namens Melchisedek. Was macht diesen Melchisedek so besonders, dass sein Priestertum mit dem Priestertum von Jesus verglichen wird? Und dafür müssen wir einfach noch mal ein paar Verse zurückblättern. Verse 7, Vers 1 bis 3. Dann wird das einmal ganz gut zusammengefasst. Und das Ganze spielt im Alten Testament zu Zeiten Abrahams statt. Denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte und segnete ihn. Ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Jetzt ist wichtig im Vers 3, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. Wie wir hier lesen, hatte dieser Melchisedek, als er im ersten Buch Mose erwähnt wird, von ihm wird nichts von irgendwelchen Eltern erwähnt, er wird in keinem Geschlechtsregister erzählt, es wird von ihm kein Tag der Geburt genannt, noch ein Todestag. Er war einfach da. Natürlich hatte er Eltern und er ist auch irgendwann gestorben und er hatte auch einen Geburtstag. Aber davon wird nicht erwähnt und das wird hier als Gleichnis auf Jesus benutzt. Jesus war auch schon immer da und er wird auch niemals gehen. Und das ist enorm wichtig, um diesen neuen Bund zu verstehen und wieso er in der Lage ist, uns zu retten. Ja, dann lesen wir uns mal den Vers 12 durch. Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Mit Jesu Tod und ganz wichtig auch seinem Auferstehen hat Jesus ein neues Priestertum erschaffen und eingesetzt. Mit einem neuen Gesetz. Ein besseres Gesetz. Also fassen wir einmal zusammen. Wir haben den alten Bund mit dem alten Priestertum, dem aaronitischen Priestertum und dem alten Gesetz. Und Jesus hat irgendwann einen neuen Bund eingeschaffen mit einem neuen Priestertum und einem neuen Gesetz. Vers 13. Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört einem anderen Stand an, von dem keiner am Altar gedient hat. Sie sind noch ein bisschen weiter. Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist und zu diesem Stamm hat Mose nichts über ein Priestertum geredet. Noch viel klarer liegt die Sache, wenn ein anderer Priester auftritt, von der gleichen Art wie Melchisedek, der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischlicher Abstammung ruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens. Denn er bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. In diesen 5 Versen erklärt der Schreiber des Hebräerbriefs, warum Jesus ein neues Priestertum einführt und nicht einfach an dem aaronitischen anknüpft. Jesus stammt aus dem Stamm Juda und nicht aus dem Stamm Levi, aus dem sonst alle Hohepriester abstammten. Es war verboten, dass ein Hohepriester aus einem anderen Stamm außer dem Stamm Levi eingesetzt wird. Da unser Herr aus dem Stamm Juda kommt, hat er da einen Cut gesetzt. Er hat ein neues Priestertum angefangen, was aus einem anderen Stamm stammt. Ein weiterer Unterschied ist, dass das aaronitische Priestertum von fleischlicher Abstammung und daher in sich schon unvollkommen ist. Das werden wir nachher auch nochmal erfahren, wieso eine fleischliche Abstammung unvollkommen ist. Jesus aber ist, wie das Gleichnis auf Melchisedek bezogen, ohne Anfang und er hat auch kein Ende der Tage. Das heißt, er wird niemals sterben. Er war einfach schon immer da und wird auch niemals aufhören zu existieren. Und damit erfolgt nämlich, Vers 18, eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht. Zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Ja, diese Verse sind wichtig, wirklich wichtig. Wie eigentlich auch die anderen Verse, aber hier möchte ich einmal mehr das Auge drauf legen. Jesus hat uns ein neues Gesetz gegeben und ein neues Gebot, um das Alte aufzuheben. Und das Gebot können wir in Matthäus 22, Vers 37 bis 39 nachlesen. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das neue Gesetz mit Jesus als neuem Priester. Aber warum ist das Gesetz so viel höher gestellt als das alte? Und das liegt in dem Wesen unseres Herrn Jesus. Jesus setzt mit seinem neuen Gebot auf jedes der bestehenden Gesetze noch einen oben drauf. Wenn wir uns das mal genauer angucken, das habe ich auch in der letzten Predigt ein bisschen gemacht, im Alten Testament heißt es, du sollst nicht stehlen. Jesus möchte, dass du nicht nur mit den Stehlen aufhörst, sondern mit deinen Händen Materielles zur Hilfe der Bedürftigen schaffst. Du sollst nicht die Ehe brechen. Jesus fordert uns auf, unsere Frauen so zu lieben, wie er die Gemeinde geliebt hat. Du sollst nicht nur falsches Zeugnis über deinen Nächsten reden, sondern nur Gutes und Erbauliches über deinen Nächsten reden. Du sollst deinen Feind nicht nur nichts Böses antun, du sollst ihn lieben. Gott setzt einfach auf jedes Gebot noch einen obendrauf. Er setzt die Liebe obendrauf. Was ich aber auch sehr bemerkenswert an dieser Stelle finde, ist, wie über das alte Gesetz geredet wird. Wir lesen hier, dass es kraftlos ist, dass es nutzlos ist und dass es nichts zur Vollkommenheit gebracht hat. Und das ist ein ziemlich ernüchterndes Urteil, oder? Ist das Gesetz also schlecht? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einmal in den Römerbrief schauen. Römer Kapitel 7, den Vers 12 und dann nachher auch noch ein Kapitel weiter, auch noch ein Vers. Und im Vers 12 steht, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hier steht es, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Es ist etwas anderes faul und etwas anderes schlecht. Und wenn wir ein paar Verse weiterschauen, in Kapitel 8, Vers 3, zugegeben, der Vers ist etwas kompliziert, wenn man ihn sich so einmal vorliest, aber das tue ich jetzt einmal. Denn das, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch, der Sünde, um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Wir dröseln das auf. Was war dem Gesetz unmöglich? Uns zu erlösen. Weil es schlecht war? Nein. Es war aufgrund des Fleisches, also aufgrund des Menschen, kraftlos. Das Gesetz ist gut, aber das Material ist schlecht. Das Gesetz konnte uns nicht vollkommen machen, weil wir Menschen einfach ein schlechtes Material abgeben, um daraus einen vollkommenen Menschen zu machen. Und weil es dem Gesetz unmöglich war, uns zu retten, hat Gott seinen einzigen Sohn geschickt, in gleicher Gestalt wie wir Menschen, um in ihm all die Sünden zu verurteilen, die wir in unserem schwachen Fleisch begangen haben. Und nichts anderes sagt dieser Vers aus. Jesus musste kommen, hat alle unsere Sünden auf sich genommen, und Gott hat all unsere Sünden in ihm verurteilt, als er am Kreuz hing. Machen wir mit Vers 20 weiter. Und insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden. Dieser aber mit einem Eid, durch den, der zu ihm sprach, der hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. In diesen drei Versen bekräftigt der Schreiber des Hebräerbriefs noch einmal, dass Jesus Priestertum höher ist als das Aaronitische, weil Jesus durch einen Eid Gottes in sein Amt als Hohepriester eingesetzt wurde und das aaronitische Priestertum einfach nur von Gott eingesetzt wurde, aber ohne einen Eid Gottes. Ich habe dann einfach mal die Stelle rausgesucht im Psalm, und dort spricht, oder diesen Psalm hat David aufgeschrieben, und dort spricht Gott zu Jesus. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken vor Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. Im heiligen Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Psalm 110, Vers 4. Hier wird schon im Alten Testament, geht hervor, dass es irgendwann ein neues Priestertum geben wird. Ein besseres Priestertum, ein Priestertum, was in der Lage ist, den Menschen vollkommen zu erretten und zu erlösen. Wenn wir in Vers 23 weiterlesen, ja eigentlich bis Ende, bis zum 28, ich lese es einmal vor. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Leiben hinderte. Er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. der es nicht wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu Hohepriestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwures aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. In diesen 6 Versen finden wir genau den Grund, warum Jesus' Opfer so einzigartig ist und wieso es so viel mehr wert ist als das Opfer eines Lammes. Zum Ersten war Jesus sündlos. Er hat es geschafft, jedes Gebot des alten Bundes zu erfüllen. Das war Grundvoraussetzung, um überhaupt als Opferlamm in Frage zu kommen. Denn ein Opfer zur Sühnung musste makellos sein. Das wirklich Wichtige jedoch war, dass er wieder aus den Toten auferstanden ist. Hätte er das nicht, wäre sein Opfer genauso viel wert wie jedes andere Opferlamm auch. Es hätte einmal bis dahin die Sünden zudecken können, aber nicht mehr. Aber dadurch, dass er auferstanden ist, ist er in der Lage, uns in alle Ewigkeit vor Gott durch sein Opfer zu vertreten und für uns einzustehen. Dadurch, dass er Opfer und Priester zugleich ist und dass er aufgrund seines sündlosen Lebenswandels ewig lebt, macht ihn zu diesem perfekten Opfer, welches wir nötig haben. Nur er ist in der Lage, uns über all die Ewigkeiten, die uns noch bevorstehen, vor Gott durch sein Opfer zu vertreten. Und immer wenn wir angeklagt werden, dann steht er dort vor unserem Vater und sagt, dafür bin ich gestorben. Diese Sünde ist zugedeckt. Und das konnten all die Priester und all die unzähligen Opfer nicht leisten, weil sie nicht ewig leben konnten, um uns zu vertreten. Ja, sie mussten ja sogar Opfer bringen für ihre eigenen Sünden. Das heißt, da sieht man schon einmal, wie unvollkommen der alte Bund war und dass er nicht in der Lage war, uns zu retten. Was heißt das nun? Ist das alte Gesetz nun völlig wertlos für uns? 10 Gebote und all diese Vorschriften, die wir noch in den Büchern danach finden? Es wurde ja, steht so in der Bibel, durch den neuen Bund abgelöst. Aber es ist definitiv nicht wertlos für uns. Und nicht unwichtig für uns. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, als er uns ein neues Gebot gegeben hat, dass an diesen 2 Geboten das ganze Gesetz und die Propheten hängen. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das haben wir eben gelesen. Und ich formuliere es jetzt mal ganz vorsichtig. Dann müsst ihr gut zuhören, dass ihr da jetzt nicht irgendwie was falsch versteht. Aber das Gesetz ist immer noch gültig. Jeder einzelne Buchstabe ist nach wie vor gültig. Jedes Gebot, jede Festanordnung, jedes Opfer, jedes Reinheitsgebot, einfach alles. Das Gesetz ist nicht abgeschafft. Und das sagt Jesus selbst im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 17 und 18. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Er hat jedes Gebot gehalten, jedes nötige Opfer gebracht, er hat sich an alle Festanordnungen und jedes Reinheitsgebot gehalten. Was bedeutet das für uns? Nun, er hat das auch alles für uns gehalten, sodass wir nun nicht mehr opfern müssen. Wir müssen uns nicht mehr an Reinheitsgebote halten oder an Festtage, weil Jesus sie alle schon für uns erfüllt hat. Wir sind heilig gesprochen durch Jesus. Was sollte uns verunreinigen? Unser Herz ist rein und ohne Sünde, weil Jesus sie uns weggenommen hat. Für welche Sünden sollten wir noch ein Tier opfern? Er ist doch schon für alle gestorben. Welches Fest sollten wir feiern, welches er nicht schon erfüllt hat? Aber das Gesetz beschreibt auch mit vielen Geboten und Verboten, was Sünde ist. Und durch die beiden Gebote, die Jesus uns gegeben hat, fordert er uns auf, all diese Gebote und Verbote zu halten. Aus Liebe zu Gott und unserem Nächsten. All die Gebote und Verbote können uns ein Wegweiser in schwierigen Fragen sein. In Momenten, wo wir nicht wissen, ob das, was wir tun, vor Gott auch recht ist oder nicht. Dort kann es wirklich hilfreich sein, einfach mal ins Gesetz zu gucken. Und aus diesem Standpunkt aus hat das alte Gesetz immer noch eine große Relevanz für uns. Nur unser Heil hängt nicht mehr daran. Und so sollten wir, wie David es im ersten Psalm beschreibt, das Gesetz lieben und daran forschen, weil es heilig, gerecht und gut ist. Das Gesetz ist Gottes moralischer Anspruch an ein sündenfreies Leben. Ja, aber vielmehr sollten wir unseren Herrn loben und preisen dafür, dass er uns aus diesem Gesetz befreit hat und uns in ein ewiges Leben geführt hat. Amen. Ja, genau. Ich will dann noch wehen. Vater, ich danke dir, dass du eine Lösung geschaffen hast. Wir waren vollständig von dir getrennt, aber du wolltest trotzdem Gemeinschaft mit uns haben. Mit uns so sündenbehafteten Menschen. Du hast einen Weg geschaffen. Aber dieser Weg war nicht leicht, Herr, aber du bist ihn trotzdem gegangen. Du hattest eine andere Möglichkeit, aber du hast den schwierigen Weg gewählt. Herr, aus Liebe zu uns. Das zeigt einfach, wie groß und wunderbar du bist, wie barmherzig du bist. Herr, es beschreibt dich in deinem ganzen Wesen. Ich danke dir, dass du all das auf uns genommen hast und dass du uns diesen Plan in deinem Wort so haarklein genau erklärt hast, dass wir alles darin nachlesen können, es verstehen können und dich deswegen loben und preisen dürfen. Ich danke dir dafür. Amen.